Diese Trennung hat natürlich in mir einen unglaublichen Schmerz ausgelöst, auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich diesen Schmerz nicht weggetindert, nicht weggetrunken, nicht weggeraucht, nicht weggearbeitet, nicht wegmeditiert, sondern ich habe jede Welle geritten, die reinkam.
Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pirkti.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schwarz begegnet und ich freue mich ganz fest, dass die Kathi Kleffert bei mir ist. Kathi, herzlich willkommen und ich habe gerade gesagt, wir kennen uns gar nicht. Wir lernen uns jetzt gerade vor einer Minute kennen und das finde ich so schön, dass du dir auf das eingelassen hast, mit mir zu sprechen und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ich danke dir sehr, liebe Katharina, dass ich da sein darf. Und nachdem ich ein Mensch bin, der an das Gesetz der Anziehung glaubt und auch an Frequenzen, bin ich ganz sicher, dass wir eine schöne Begegnung haben werden, weil sonst wäre ich gar nicht hier.
Ohne, dass wir uns kennen.
Same.
Kathi, erzähle mal, wer bist du?
Ich bin Kathi Kleff. Ich bin Podcasterin, ich bin Autorin, ich bin Moderatorin. Ich arbeite als traumasensible Coachin mit Menschen, gebe Seminare und versuche, das Wissen über Trauma mehr in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Also ich sehe mich so ein bisschen als Botschafterin dieser wichtigen Thematik, die in den letzten Jahrzehnten einfach viel zu wenig Beachtung bekommen hat, was sicherlich auch daran lag, dass man vieles über Trauma gar nicht wusste oder beziehungsweise nicht das ganze Ausmaß so im Blick hatte. Und der Grund, warum ich für Trauma losgehe, ist, dass ich selber Betroffene von Traumafolgen war, also eine Überlebende von Trauma aus frühkindlichen Erfahrungen. Und heute praktisch die Seiten zu wechseln und anderen Menschen ein bisschen Unterstützung aus der Ferne und manchmal auch im 1:1 schenken und geben zu dürfen, um sie zu begleiten auf diesem sehr komplexen und auch sehr langen Weg. Traumaheilung ist ein langer Weg und auch ein komplexer Weg, erfüllt mich doch mit großer Freude. Mhm. Und ich rede sehr gerne über dieses Thema. Menschen zucken mal so ein bisschen zusammen, immer noch, wenn sie den Begriff Trauma hören. Ist jetzt kein unbedingt ein Wort mit Magnetwirkung für viele. Und doch mache ich immer mehr die Erfahrung, dass irgendwas in den Menschen in Resonanz geht und sie hören plötzlich genauer hin. Und das ist eigentlich auch das Schöne an diesem Thema, dass es für unglaublich viele Männer und Frauen häufig so ein fehlender Schlüssel ist auf ihrer Reise, gerade wenn sie vielleicht viel Therapieerfahrung haben, vieles schon ausprobiert haben. Und wenn dann diese Komponente Trauma, Traumadynamiken, Traumafolgen dazu kommt, dann fällt oft so ein Groschen. Und sie denken sich, ah, okay, deshalb. Ja.
Vielleicht kannst du mir da ganz kurz mitnehmen. Das heißt, es passiert was in deinem Leben, wo du damals bis dahin ganz was anderes gemacht hast. Wenn ich das richtig verstehe, dann passiert irgendwas und dann bist du auf dieses Thema gestoßen.
Ich war mein Leben lang in Therapie, das erste Mal mit 23 oder 24, weil ich schon ziemlich klar auf dem Schirm hatte, dass die Umstände, unter denen ich aufgewachsen bin, nicht normal waren. So, dass sie außergewöhnlich schwierig, sage ich jetzt mal, können wir gerne tiefer einsteigen, dass sie außergewöhnlich schwierig waren. Und deswegen gab es etwas in mir, das schon immer irgendwie mich auf so einen Weg gestupst hat. Und das hat mit ganz klassischer Psychotherapie angefangen. Und ich bin dann 2011 zum ersten Mal bei einer Traumatherapeutin gelandet. Durch, könnte man glauben, Zufall. Ich persönlich habe aufgehört, an Zufälle zu glauben. Ich kannte den Begriff bis dahin gar nicht. Traumatherapie kannte ich nicht. Und dann war ich 7 Jahre bei dieser Traumatherapeutin mit einer Unterbrechung von 3 oder 4 Jahren und habe dann zum Ende meiner therapeutischen Arbeit bin ich auf eine Traumatherapeutin im Odenwald gestoßen, auf Verena König, die heute sehr bekannt ist. Und die hat Ausbildungen angeboten mit dem Schwerpunkt Psychotraumatologie. Und dann habe ich gedacht, boah, das will ich. Also irgendwas in mir hat sofort gesagt, egal wie, egal wann, das will ich auf jeden Fall. Und dann habe ich mich out of the blue, muss ich wirklich sagen, weil bis zu diesem Zeitpunkt war ich nur Radiomoderatorin. Und zwar 30 Jahre meines Lebens. Ich habe nie darüber nachgedacht, irgendwann mal was anderes zu machen. Oder 25 Jahre meines Lebens zu dem Zeitpunkt. Und da war irgendwas, eine Stimme in mir, die so klar gesagt hat, da geht's lang. Und dann habe ich im Grunde genommen, das war eine super Ergänzung zu meiner Traumatherapie, habe ich praktisch durch die Ausbildung bei Verena König diese ganze wissenschaftliche Komponente angefangen zu verstehen. Also dieses sehr kryptische, was ist eigentlich Trauma und was sind eigentlich Traumafolgen, das bekam plötzlich ein Gewand und ein Etikett und ich konnte anfangen, das autonome Nervensystem zu verstehen, mein Gehirn zu verstehen, Überlebensstrategien und Überlebensreaktionen zu verstehen. Und so führte dann eins zum anderen. Und so wurde ich praktisch als selbst Betroffene dann auch ein bisschen zur Fachfrau. Und das wende ich halt heute dann an.
Danke für die Erklärung. Jetzt habe ich eine Frage. Ein Trauma, ich würde sagen, es haben wahrscheinlich sehr viele ein Trauma als Laie erlebt. Viele tun es auf die Kindheit, dass in der Kindheit irgendwas passiert ist oder oft wahrscheinlich auch. Wie kann man ein Trauma beschreiben oder wie würdest du ein Trauma beschreiben? Ab wann würdest du sagen, ist das ein Zustand, ist das ein Gefühl, was man auf einmal hat, dass man sagt, das war wie ein Trauma, weil es ist alles für das, also ist dasselbe, wenn mir was passiert und dir passiert dasselbe, ist das für uns, kann das für uns beide ein Trauma sein, automatisch, weil das so schlimm ist, oder kann das sein, dass es für dich ein Trauma ist oder für mich ein Trauma ist und für einen anderen gar nicht? Was ist da, um das einmal zu erklären, für uns Menschen, die sich also nicht mit Trauma beschäftigt haben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr wichtige Frage, weil nämlich momentan bei Social Media gefühlt jeder ein Trauma hat und jedes Ereignis, also wenn ich irgendwie letztes Wochenende einen großen Stress hatte, dann hat mich das gleich traumatisiert. Das ist nicht richtig. Und es stimmt, ein Ereignis, das für mich traumatisierend sein kann, muss nicht für dich traumatisierend sein. Also es kann sein, dass du mit einer anderen Resilienz auf diese Welt gekommen bist, vielleicht auch andere frühkindliche Erfahrungen gemacht hast, einfach mit einer anderen Grundkonfiguration. Und dein Organismus, also dein Körper, dein Gehirn, dein autonomes Nervensystem, dieses Ereignis besser verstoffwechseln kann als meiner. Also das bedeutet, es besser verarbeiten kann, um es mal umgangssprachlich zu sagen. Es wird häufig verwechselt, dass ein Ereignis ein Trauma ist, aber das stimmt nicht. Ein Ereignis kann traumatisch sein, aber das Trauma, das daraus entsteht, ist im Grunde genommen eine im Körper, im Gewebe, im Gehirn, in diesem ganzen irrsinnig komplexen Gefäß, in dem wir leben, eine abgespeicherte, eingefrorene Erinnerung. Eine eingefrorene Erinnerung in dem Moment, in dem es entstanden ist. Und wenn zum Beispiel etwas in der Gegenwart unseren Körper, unser Körpergedächtnis an dieses Ereignis aus der Vergangenheit erinnert, ein sogenannter Trigger, und Trigger wird ja auch umgangssprachlich sehr viel benutzt, aber jetzt durch die Brille der Psychotraumatologie, etwas, was den Körper wirklich an ein enorm überflutendes, überwältigendes, gefühlt lebensbedrohliches Ereignis aus der Vergangenheit erinnert, dann katapultiert es den Körper in Bruchteilen von Sekunden in die Vergangenheit zurück. Und er reagiert auf dieselbe Art und Weise wie damals, als das Trauma entstanden ist. Also, ich hoffe, ich kann das gut erklären. Joe Dispenza, wem das was sagt, der sagt es auf Englisch so schön, your body is literally in the past. Also dein Körper ist wortwörtlich in der Vergangenheit. Und das ist es, was passiert, wenn wir eine sogenannte Traumareaktion erleben. Also etwas in der Gegenwart triggert uns, berührt vielleicht eine tiefe Selbstwertwunde. Und das ist zum Beispiel ein Thema, können wir ja vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen, das Thema Komplextrauma, das ist ja das, wofür ich so losgehe. Eine berührt eine tiefe Selbstwertwunde oder ein Verlusttrauma oder ein Verlassenstrauma, dann Kann es sein, dass wir in Bruchteilen von Sekunden in denselben dysregulierten oder eingefrorenen Zuständen landen wie damals, während wir beide, Katharina und ich, aber noch hier in der Gegenwart an diesem Tisch sitzen? Aber der Körper ist längst in der Vergangenheit, irgendwo in den 70ern oder 80ern oder 90ern. Und das gilt es erstmal auf so einer kognitiven Ebene zu verstehen, was es eigentlich ist. Es ist eine Erinnerung, eine Körpererinnerung.
Wenn ich jetzt diese Körpererinnerung, danke für die Erklärung, wenn ich eine Körpererinnerung habe, also das heißt, ich spüre in manchen Situationen vielleicht, dass ich mich nicht so wohl fühle oder dass da irgendwas ist oder der Stress geht drauf oder ich handle auch, wo ich mir danach denke, das war jetzt ehrlich ein bisschen too much oder das kann ja dann so sein oder auch zu wenig gewährt oder egal, in irgendeiner Form. Wie gehe ich dann jetzt los? Wie finde ich das?
Ah, ich wünschte, ich hätte so einen 5-Punkte-Plan. Also das, was du gerade genannt hast als Beispiel, ist genau richtig. Und vielleicht mal so als kleines, als kleine Orientierung zum Einstieg, weil Traumaheilung ist, wie gesagt, ist sehr komplex. Es findet auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen statt und es braucht viele Parameter, es braucht viel Geduld und es braucht viel Zeit. Ein gutes Indiz ist immer, wenn so viel Bewusstsein vorhanden ist, dass wir im Rückblick erkennen, da war meine Reaktion irgendwie unverhältnismäßig. Also die Verhältnismäßigkeit zwischen dem Ereignis und der Art und Weise, wie mein Körper, mein Unterbewusstsein, mein autonomes Nervensystem, das vielleicht mit Fight reagiert hat oder mit Flight reagiert hat, und zwar wirklich extraordinary, das ist immer ein ganz gutes Indiz. Da ist wahrscheinlich eine uralte Wunde berührt worden. Also zum Beispiel, wenn wir als Kinder emotionale Vernachlässigung erfahren haben oder emotionalen Missbrauch und irgendetwas, es ist leider sehr, sehr häufig Partner, also in Beziehungen wiederholt sich häufig ein Muster aus der Familie, unbewusst, ohne dass wir das bemerken lange. Aber der Partner ist schon häufig oder die Partnerin ein Brandbeschleuniger für Berührungen von Traumawunden. Also wenn wir merken, dass die Reaktion völlig unverhältnismäßig ist, dann ist es sehr lohnenswert, da mal hinzugucken und auf Forschungsreise zu gehen. Was in mir, worum ging es denn wirklich? Ja, hat da vielleicht ein Kindanteil in mir reagiert, der einfach so wütend darüber ist, dass er nicht gesehen wurde in seinen Bedürfnissen? Das ist etwas zum Beispiel, was ich glaube, was viele Menschen betrifft. Also gerade in der Kunst, so in der Darstellenden, also Musik, Entertainment, Fernsehen, Radio, Schauspieler, Kabarettisten, Comedians. Ich behaupte ganz frech, da sind ganz viele ungesehene Kinder, die hoffen, dass diese Selbstwertwunde, also in der Familie vielleicht nie Anerkennung bekommen zu haben, von den Eltern nur kritisiert worden zu sein, so diese innere Überzeugung, in sich manifestiert zu haben, ich bin nicht genug, ich bin nicht geliebt, ich muss etwas leisten für Liebe. Ich werde nicht bedingungslos geliebt, sondern ich muss etwas tun, um geliebt zu werden. Diesen Applaus zu bekommen von außen, viel Bestätigung zu bekommen von außen. Ich glaube, es gibt ganz viele nicht gesehene und nicht gehörte Kinder auf der Welt, die heute in erwachsenen Körpern, in Chefetagen sitzen, auf Bühnen stehen, in Parlamenten und vor Fernsehkameras, könnte ich mir vorstellen. Aber auch ganz normal im Alter.
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil meine Psychologin vor 5 Jahren, ist mir mal nicht so gut gegangen. Und dann war ich bei ihr und dann hat sie gesagt zu mir, und das erinnert mich jetzt ein bisschen daran, wenn irgendwas passiert, Katharina, dann würde ich mir wünschen, also wenn ich jetzt umfalle oder so, dass du in meiner Nähe bist, weil ich weiß, du würdest losjumpen und alles dafür tun, wahrscheinlich dass es mir wieder gut geht und mich retten. Und das war auch so ein bisschen für mich damals kurzzeitig, wo ich dachte, okay, ist das jetzt gut oder nicht gut? Ist das jetzt gut oder nicht gut? Und dann habe ich aber auch für mich ein bisschen reflektiert und mit ihr natürlich auch zusammen, dass das natürlich auch irgendein Trauma war, zu sagen, okay, ich muss da, wenn jemand Hilfe braucht, bin ich sofort da, weil ich rette. Und ich bin die Älteste von 4 Kindern. Und das war auch so spannend. Also das Spannende ist natürlich, wie finde ich das raus und wie weit muss ich reingehen? Was ist deine Erfahrung? Erstens, wie finde ich es raus? Wenn ich es rausfinden möchte, geht das? Und wie tief darf ich reingehen? Weil oft heißt es ja auch, wie du gesagt hast, hat Jody Spencer zum Beispiel, der sagt, okay, schau, dass du nicht immer in die Vergangenheit gehst, sondern bleib da jetzt im Jetzt und mach jetzt. Wie würdest du das jetzt mit dem Wissen, was du heute hast, sagen? Wie würdest du, was ist so der heutige Stand, den du da weitergeben willst? Mhm. Wie tief müssen wir rein? Wie gehen wir rein? Und wie lange beschäftigen wir uns das mit dem? Mhm. Oder ist das was wir immer jetzt so, wenn wir es wissen, dann in unserem Rucksack drinnen haben?
Okay, also ich kann ja immer nur aufgrund meiner Erfahrung sprechen. Also das ist nicht als Nonplusultra zu verstehen und es gibt bestimmt ganz viele tolle Psychotherapeuten oder Psychiater, die eine ganz andere Meinung darüber haben. Ich kann nur aufgrund meiner Erfahrung sprechen. Ich glaube, die erste Tür, die sich unbedingt öffnen muss, ist Bewusstheit. Also es ist mir bewusst, dass irgendwas in meiner Kindheit und gerade wenn wir über Komplextrauma sprechen, also sprich eine Serie von traumatischen Ereignissen, eine Grundatmosphäre von traumatischen Ereignissen. Also wenn wir, machen wir es mal ganz einfach, in einer Familie aufgewachsen sind, wo wir in unseren ersten Lebensjahren, wo wir sehr, sehr vulnerabel sind, wir sind zu 100% abhängig von sicheren Bindungspersonen, wir können alleine nicht überleben. Wir sind streng genommen Frühgeburten, wir kommen viel zu früh auf diese Welt. Wir können einfach gar nichts. Wir können nur süß sein und auf das einzige Instrument zurückgreifen, das die Natur uns gegeben hat, und das ist unsere Stimme. Irgendwann können wir auch greifen, aber in erster Linie können wir erstmal nur schreien. So viel mehr können wir nicht. Und wenn wir jetzt in einer Familie aufwachsen, wo aufgrund auch, also weswegen auch immer, weil vielleicht ein Elternteil Depressionen hat oder ein Elternteil schwer krank ist oder ein Geschwisterchen schwer krank ist, wo Alkohol eine Rolle spielt, Suchtthematik, emotionaler Missbrauch, narzisstische Elternteile, emotionale Vernachlässigung. Wenn die Grundatmosphäre, in der wir aufwachsen, per se bedrohlich und nicht sicher ist, wenn wir keinen Landeplatz für Emotionen haben, wenn da keine sichere Bindungsperson ist, die uns koreguliert in unseren Emotionen, also ein Baby, das sich wegschreit, braucht unbedingt einen Erwachsenen, der es in den Arm nimmt und beruhigt. Das nennen wir Koregulation. Das Kind ist nicht in der Lage, sich selbst zu regulieren. Können wir einfach nicht. Und deswegen ist es auch häufig so, dass wir dann im Erwachsenenalter nicht in der Lage sind, uns selbst zu regulieren, weil wir es nie gelernt haben. Da ist eine große Kluft in unserer Entwicklung. Das fehlt uns einfach und dann dürfen wir das als Erwachsene mühsam über lange Zeit mit viel Geduld lernen. Okay, also der erste Schritt ist auf jeden Fall mal Bewusstheit. Jemand, der als Erwachsener sagt, also in meiner Kindheit war alles total super, meine Eltern waren die allerbesten und ich habe keine Themen. Da geht es natürlich nicht weiter. Und es mag sein, dass es Menschen gibt, bei denen ist es so, ich bin immer ein bisschen hellhörig, wenn jemand ganz besonders oft betont, wie glücklich seine Kindheit war. Aber das ist auch nur meine persönliche Erfahrung. Also Bewusstheit ist die erste Tür. Dann würde ich im zweiten Schritt vorschlagen, sich überhaupt erstmal auf einer intellektuellen Ebene dem Thema Trauma zu nähern. Also sprich, ich lese mal ein Buch, ich höre dieses Gespräch hier, ich höre einen Podcast, ich fange an, mich auf einer intellektuellen Ebene zu nähern und schau mal, ob da etwas in mir in Resonanz geht, ob da so viele Menschen, die mein Buch zum Beispiel gelesen haben, haben mir danach geschrieben, krass, jetzt wird mir so vieles klar, was ihnen überhaupt nicht klar wurde, weil sie sich in vielem, was ich erlebt habe, wiedergefunden haben. Okay, das finde ich einen zweiten wichtigen Schritt. Im nächsten Schritt kann man dann überlegen, okay, was mache ich jetzt damit? Jetzt, irgendwas scheint doch schwerwiegender zu sein, als ich dachte. Dann spielt natürlich der Leidensdruck auch immer eine Rolle. Gibt es eine Symptomatik? Also ich hatte ja auch viele Symptome, unter denen ich mein Leben lang gelitten habe. Angststörungen, Depressionen, Essstörungen, toxische Beziehungen, chronische Muskelverspannungen, chronische Verdauungsprobleme, der Körper hat somatisiert, Migräne, ich habe zu viel kompensiert, ich habe zu viel getrunken, ich habe zu viel geraucht, ich habe zu viel Sport gemacht. Also es war überall irgendwie Ungleichgewicht. Mhm. Ist natürlich auch eine Voraussetzung, wo kein Leidensdruck ist, da muss man auch nichts machen. So, mein Leidensdruck war sehr, sehr hoch. Und dann könnte man im nächsten Schritt auf jeden Fall sich Unterstützung holen, in welcher Form auch immer. Ob man zu einem Trauma, ich finde, ein Gegenüber zu haben, wenn der Verdacht im Raum steht, ich glaube, dass auch ich irgendwie in meinem Körper noch unverarbeitetes Trauma habe, finde ich es essentiell wichtig, ein Gegenüber zu haben, das traumainformiert ist. Weil häufig die kognitive Verhaltenstherapie, die jetzt in Deutschland so in der Therapieform das Mittel der Wahl ist, die Verhaltenstherapie, da häufig nicht weiterkommt, weil, wie gesagt, diese traumatischen Ereignisse auf Körperebene eingefroren sind. Also wir können nichts rein im Kopf lösen, was im Körper gespeichert ist. Wir brauchen die Verbindung, die Rückverbindung zu unserem Körper, weil Trauma uns trennt von uns selber. Trauma schneidet uns selber ab von uns selbst und von unseren Emotionen, weil es in unseren ersten Lebensjahren nicht möglich war, Emotionen zu halten, weil da kein Gegenüber war. Das heißt, unser Gehirn macht dann etwas sehr Kluges, wenn wir in einem zu hochemotionalen Zustand sind, wenn wir ganz kleine Wesen sind, dann schneidet uns unser Körper davon ab, damit wir das überhaupt aushalten können. Das heißt, er trennt uns von diesen Körperempfindungen und von diesen Emotionen. Und das gilt es wieder zu integrieren und zurück zu verbinden, also wieder in Verbundenheit zu kommen mit uns selbst und mit diesem Körper. Und das kann eine traumainformierte Körpertherapie sein, sowas wie Somatic Experiencing zum Beispiel. Das kann aber auch ein traumasensibler Coach sein oder eine Traumatherapeutin, jemand, der Erfahrung hat mit Ego-State-Therapie oder Inner Family System, jemand, der Erfahrung vielleicht hat mit EMDR, wobei ich bei EMDR empfehlen würde, da zu prüfen, ob da wirklich jemand auch in die Tiefe gegangen ist in seiner Ausbildung und nicht einfach nur ein Wochenendseminar gemacht hat. Genau, das wäre so der nächste Schritt, weil ohne ein Gegenüber ist es wirklich schwierig, weil bei Traumaheilung, gerade was Komplextrauma angeht, ist eine korrigierende Erfahrung mit einem sicheren Gegenüber absolut essentiell. Also gerade wenn wir in einem sehr lieblosen oder kalten Elternhaus aufgewachsen sind, wo vielleicht eine vermeintliche Herzlichkeit herrschte, aber nicht wirklich Wärme oder wir gar nicht gesehen wurden als die Kinder, die wir waren, wenn man vielleicht haben die Eltern unbewusst ihre unerfüllten Träume auf uns projiziert und wir mussten jemand anders sein oder wir mussten besonders hübsch sein oder was auch immer. Die Palette ist riesig. Dann ist ein sicheres Gegenüber, ein Gegenüber, das ein gut reguliertes autonomes Nervensystem hat. In anderen Worten, ein Gegenüber, das hoch schwingt und nicht erregt ist, nicht im Fight ist, nicht genervt ist. Ein Gegenüber, das nicht wertet, ein Gegenüber, das zugeneigt ist, zugewandt, wohlwollend und dem Menschen signalisiert, du bist hier willkommen mit allem, was du mitbringst und ich kann das halten mit dir, das ist Gold. Das ist wirklich Gold. Ich sehe das jeden Tag, wenn ich mit Menschen arbeite in der Praxis, die so nach anderthalb, zwei Jahren fange ich jetzt an zu beobachten, ist so die Zeit. Und ich mache keine großen Interventionen oder wir wollen da nichts wegmachen. Traumaheilung ist nicht okay. Also hier ist der 10-Punkte-Plan und in 12 Sitzungen bist du dein Trauma los. Sondern ich bin einfach erstmal nur da für die. So, und was dann auf einer unterbewussten Ebene passiert, weil das ist ja viel interessanter, die 95%, die unter der Wasseroberfläche liegen, ist, dass der Organismus meines Gegenübers fängt an, meinem Organismus zu vertrauen. Das heißt, der Körper meines Gegenübers fängt an, meinem Körper zu vertrauen. Und das ist eine korrigierende Erfahrung. Und dann passiert manchmal Wundersames, weil wir dann nicht am Trauma arbeiten, sondern Wahrheiten, von denen wir uns vor langer Zeit getrennt haben, in einem sicheren Rahmen und gar nicht unbedingt während des Gespräches, sondern vielleicht auch 3 Tage später oder eine Woche vorher, von ganz alleine in einem sanften Tempo an die Oberfläche kommen. das macht sie nicht weniger schmerzvoll. Also wenn uns plötzlich wirklich bewusst wird, auf einer tiefen Ebene, also nicht losgelöst vom Gefühl, ja, ich hatte eine miese Kindheit, sondern wow, es war wirklich schlimm. Und wir können es begreifen und fühlen auf Körperebene, dann bleibt das genauso schmerzvoll. Aber der Unterschied in dieser traumasensiblen Herangehensweise ist, das Unterbewusstsein öffnet von sich aus die Tür und sagt, okay, jetzt bist du safe. Und jetzt erlaube ich dir, einen Blick auf etwas zu werfen, vor dem du dich so lange schon fürchtest und von dem du dich schon so lange getrennt hast. Aber es muss zu dir zurück, weil sonst bist du nicht ganz. Und das ist eine sehr menschenfreundliche und sehr liebevolle und behutsame Art und Weise, diesen Themen zu begegnen. Und eine Art und Weise, die mir sehr geholfen hat und wo ich jetzt nach meiner Praxiserfahrung jetzt der letzten 4 Jahre sagen kann, dass ich das auch beobachte bei Menschen, dass genau das passiert. Und das ist total schön.
Du hast es beschrieben, so von der Reise, von der Dunkelheit ins Licht sozusagen, oder?
Genau. Ganz genau. Also die Themen, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Begriffe für, es gibt den Begriff Schattenarbeit oder unser Schattenkind oder es sind unsere Dämonen. Ich würde sie nicht Dämonen nennen, weil auch ich irgendwann auf der Strecke begreifen durfte, dass nichts in uns gegen uns ist, sondern alles in uns ist für uns und dient auf irgendeine manchmal sehr verdrehte Art und Weise, dient dem Überleben. Mhm. Und das zu verstehen, ist auch, finde ich, in der Traumaheilung extrem wichtig. Und versuche auch, das mit Menschen immer wieder zu erarbeiten, dass sie verstehen, dass gerade wenn Anteile, die man besonders gerne los hätte, weil sie einfach nervig sind oder weil sie einen belasten oder weil sie destruktiv sind, auch deren Funktion zu verstehen. Weil am Ende geht es immer darum, wie kann der Organismus überleben?
Und wenn ich jetzt nochmal frage, jetzt muss ich den nochmal fragen.
Es ist komplex.
Das heißt, wir haben, wenn wir jetzt sagen, wir haben diese Verletzung und wir gehen auf den Weg und werden wieder sozusagen so einen vollkommenen Ich. Mhm. Ist das so? Oder ist die Verletzung, wie darf die Verletzung bei uns bleiben? Oder ist die weg? Also wie weit ist die? Oder ist die im Raum noch? Also dass man sich das vorstellt. Mhm. Ab wann, wie weit, was mache ich mit der Verletzung? muss die draußen bleiben?
Nein.
Darf die immer bei mir bleiben? Ja. Oder wie ist das, wie kann man sich das, nicht einmal das, ja, vielleicht, wie kann man sich das Endergebnis vorstellen, dass man sagt, jetzt habe ich es hell, jetzt habe ich das Licht.
Das ist eine total schöne Frage. Okay, ich versuche sie griffig zu beantworten. Wir werden gar nichts los, und zwar aus ganz einfachen Gründen, ohne jetzt zu tief in die Neurowissenschaften einzusteigen. Die Synapsen, die wir mal verknüpft haben auf neuronaler Ebene in unserem Gehirn. Ich glaube, wir haben 80 Milliarden Nervenzellen. So. Diese Synapsen, die wir in unserer Kindheit verknüpft haben, die Verhaltensmuster sind, Gefühlsmuster oder Denkmuster, die sind für immer da. Und wir werden die nicht los. Kein Neurochirurg findet dieses neuronale Netz, um es zu entfernen. Aber wir können lernen, neue neuronale Verknüpfungen zu machen und somit aufzuhören, Step by Step die alten zu benutzen. Sodass neue neuronale Verknüpfungen, und das macht ja im Grunde genommen auch die kognitive Verhaltenstherapie, sodass neue neuronale Verknüpfungen unser neues Normal werden. Also das, was unser altes Normal war, in gewissen Situationen so oder so zu reagieren oder immer wieder in dieselben destruktiven Verhaltensmuster zu kippen. Damit hören wir auf und stattdessen machen wir etwas Neues und das wird unser neues Normal. Die Sache mit den verletzten Anteilen ist, glaube ich, hoch individuell. Meine ganz persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass der Anspruch sein sollte, dass alle Verletzungen heilen. Ich mache eher die Erfahrung, dass es Wunden gibt, die wahrscheinlich, je nachdem wie der Wind steht, je nachdem wie das Wetter ist und je nachdem wer unser Gegenüber ist und welche Knöpfe er gerade drückt, dass es Wunden gibt, die wahrscheinlich immer wehtun werden. Und vielleicht ist das auch einfach in Ordnung. Und für mich persönlich geht es nicht darum, diese Wunden für immer in die Heilung zu bringen oder loszuwerden oder zu überschreiben, sondern wir lernen, damit zu leben. Und wenn wir einst abgespaltene Emotionen, wir reden ja immer, also es ist ja im Grunde genommen unsere Interpretation als Menschen, dass wir Emotionen unterteilen in gut und schlecht. Aber Fakt ist, Emotionen sind nicht gut oder schlecht, sondern Emotionen sind Emotionen. Abgesehen davon gibt es nicht wenige Menschen mit einer traumatischen Kindheit, für die ist Freude eine problematische Emotion, weil sie als Kinder die Erfahrung gemacht haben, dass sie auf den Deckel bekommen haben, wenn sie sich gefreut haben. Oder sie haben, niemand hat ihnen ihre Freude gespiegelt. Also sie haben sich vielleicht über was wahnsinnig gefreut und das Gegenüber hat ihnen aber gespiegelt, naja, so toll ist das nicht, was du da gemacht hast. Das hat Auswirkungen. Und die trauen sich bis heute nicht, sich zu freuen. Das darf man sich echt bewusst machen. So, und dann sind es natürlich so die Klassiker, die Angst, die Traurigkeit, die Einsamkeit, die Wut. Das ist ein großes Thema bei Frauen, dass wir nicht gelernt haben, wütend zu sein, weil wir aufgewachsen sind und ja auch immer noch leben in einer Gesellschaft, wo ein liebes Mädchen brav ist und gelobt wird und ach, so ein braves Mädchen, toll. So. Und unser Organismus, unser Gehirn speichert das ab und das ist erfolgreich, deswegen hält das Gehirn an der Strategie fest und macht daraus, ah okay, wenn ich besonders lieb bin und besonders brav und besonders mein Zimmer aufräume und gute Noten mit nach Hause bekomme, dann bekomme ich die Anerkennung, die ich so dringend brauche. Dann bekomme ich Zuwendung von meinen Eltern und dann behalten wir das bei. Und im Erwachsenenalter werden dann häufig Menschen daraus, die jetzt umgangssprachlich aktuell People-Pleaser genannt werden. Und an dieser Stelle möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, People-Pleasing ist keine schlechte Angewohnheit, die man mal schnell so los wird. People-Pleasing ist eine Überlebensstrategie, die einen sehr, sehr ernsthaften Hintergrund hatte vor vielen Jahren. Mhm. Und man würde es auch korrekterweise als vierte Überlebensreaktion, die sogenannte Fawn Response, nennen. So nennt man das in der Sprache der Psychotraumatologie. Und das ist das Prinzip der Unterwerfung. Und Fawn-Menschen, ich war lange Zeit ein Fawn-Mensch und bin es manchmal in einigen Situationen, je nach Kombination mit Mensch, auch immer noch. Fawn-Menschen, für die ist es eine lebensnotwendige Dringlichkeit, gemocht zu werden. Und zwar auf Kosten ihrer eigenen Rechte, Bedürfnisse, Vorlieben, Wünsche, spielt alles keine Rolle, schmeißen die alles über Bord. Das sind unbewusste Prozesse, ne? Das ist nichts, was im Bewusstsein passiert. Das ist das, was der Organismus gelernt hat. Auch häufig so parentifizierte Kinder, also Kinder, die viel zu früh viel zu viel Verantwortung übernehmen mussten für Elternteile oder für Geschwister, die nie gelernt haben, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen, eigene Bedürfnisse zu äußern oder jemanden darum zu bitten oder auch eigene Bedürfnisse durchzusetzen. Das lernen wir nicht einfach so als Erwachsene. Das dauert Jahre. Und das darf man sich bewusst machen. Deswegen habe ich eingangs gesagt, es ist wirklich sehr komplex. Aber hier ist die gute Nachricht, ihr Lieben. Wir wollen ja auch hier ressourcig sprechen. Das ist natürlich möglich. Weil dank der Entdeckung der Neuroplastizität, also der Tatsache, dass wir bis ins hohe Alter, im Grunde genommen bis zum Tag unseres Todes, außer wir haben eine organische Erkrankung oder sind dement oder was auch immer, haben wir theoretisch bis ins hohe Alter die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen. Das nennt sich Neuroplastizität. Und wir können etwas Neues lernen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich schreibe das im ersten Kapitel in meinem Buch, dass für mich diese Zeit nach der Traumaheilung bis heute, und ich würde mal behaupten, ich bin jetzt zu diesem Zeitpunkt mein bislang authentischstes Ich. Was heißt das? Ohne Überlebensstrategien, ohne Überlebensreaktionen, also diese ganzen Schutzschichten, die mich bewahrt haben vor dem Schrecken meiner Kindheit, vor dem sich mein Organismus die nächsten 50 Jahre weiter gefürchtet hat. Mein Organismus muss mich nicht mehr beschützen. Ich bin schon groß. Meine Kindanteile sind gut versorgt. Ich habe gelernt, die Eltern für mich selbst zu werden, die ich nie hatte, weil ihre Lebensumstände das nicht möglich gemacht haben, weil sie 1940 und 45 geboren wurden und man zu der Zeit ganz andere Sorgen hatte. Und weil auch mit ganz anderen, ich mag das Wort schon gar nicht mehr sagen, Erziehungsmethoden Kindern begegnet ist. Also meine Eltern hatten nie die Chance, gute Eltern zu sein. Und trotzdem waren sie es in ihrer Wahrnehmung, weil im Vergleich zu dem, was sie als Kinder erlebt hatten, nämlich schwere körperliche Gewalt, war das, was sie ihren Kindern ermöglicht haben, der Himmel auf Erden. Und trotzdem hat es an vielem gefehlt, besonders auf emotionaler Ebene und aber auch auf emotionaler, was die emotionale Reife meiner Eltern anging, weil im Grunde genommen auch in meinen Eltern unheimlich viele verletzte Kindanteile aktiv waren. Und so gibt es sich von Generation zu Generation weiter. Und jetzt ist die Zeit, wo wir anfangen, darüber zu reden und so die Chance haben, erwachsen zu werden und diesen Kreislauf zu durchbrechen.
Hast du Erfahrung, wie man Systeme noch auflösen kann? Oder Systeme unterbrechen kann, wie du jetzt gesagt hast, so Familiensysteme, Großmutter, Mutter, Tochter. Es gibt ja viele Varianten, auch die Systeme zu tun, und es gibt ja viele Sachen nicht ohne Grund, wie du eingangs auch schon gesagt hast. Hast du da noch andere Erfahrungen, wo du sagst, okay, das wäre parallel, war das auch noch eine gute Sache, ja, Systeme zu tun, wo du sagst, das kann man sich anschauen, wenn man da losgeht?
Ja, also irgendwann, wenn man sich tiefer und tiefer, weil du ja gefragt hast, wie tief muss man gehen, da vielleicht noch eine wichtige Information. Es ist nicht nötig, ich kann mich an 90% meiner Kindheit nicht erinnern. Und es ist auch überhaupt nicht notwendig, dass wir uns an alles erinnern, weil die Erinnerungen des Gehirns sowieso fragwürdig sind. Das weiß man heute. Also das ist so dieser Klassiker, wenn du einen Unfall hast und du hast 20 Zeugen, wirst du 20 unterschiedliche Aussagen bekommen. Aber worauf man sich sehr gut verlassen kann, ist die Erinnerung des Körpers. Jetzt sind wir wieder bei diesen Traumareaktionen, wenn der Körper auf etwas reagiert. Wir müssen aber nicht jede Körperreaktion mit Inhalt füllen können. Das heißt, es ist nicht notwendig, jedes einzelne traumatische Ereignis der Kindheit zu recherchieren, herauszufinden und so. Darum geht es nicht. Und wer tiefer einsteigt in das Thema Trauma, der kommt früher oder später am Thema Kollektivtrauma oder Transgenerationentrauma nicht vorbei, weil es natürlich auch einfach hoch, hoch, hoch spannend ist, der ganze Bereich der Epigenetik, wie viele Generationen in unseren Zellen auch heute noch aktiv sind. Also man ist sich, glaube ich, sicher, auf jeden Fall 3, eventuell 4. Jetzt habe ich letzte Woche bei Instagram, schickte mir jemand einen Post von irgendeiner amerikanischen Wissenschaftlerin, jetzt gehen sie von 50 Generationen aus, wo ich schon sagte, meine Güte. Also vielleicht einigen wir uns darauf, wir tragen ganz schön alten Scheiß in unserer DNA. Das steht außer Frage. Das ist weder ein spirituelles noch ein esoterisches Konzept, sondern die Epigenetik weiß das, dass das so ist. Wer sich mit dieser Thematik tiefer beschäftigen möchte, und das würde ich total empfehlen, dem kann ich auf jeden Fall erstmal ein Buch sehr ans Herz legen, von einem amerikanischen Psychologen namens Mark Wolin. Das schreibt sich W-O-L-Y-N. Und das Buch heißt »Dieser Schmerz ist nicht meiner«. Und der schreibt sehr eindrucksvoll und gibt auch schöne Übungen, die so ein bisschen in den Bereich der Systemik gehen, gibt auch schöne Übungen als Inspiration, wie man mit Ahnen in Kontakt kommt oder wie man mit Ahnen-Themen umgeht in der Gegenwart. Und das Faszinierende bei transgenerationalen Traumata ist, dass die Essenz zu sein scheint, dass alles in den Generationen danach weiter wirkt, was nicht ans Licht kommt, was keine Würdigung erfährt, was keine Anerkennung findet. In anderen Worten, was weiter unter den Teppich gekehrt wird, wirkt weiter. Und in dem Moment, wo es eine Würdigung in der Gegenwart findet, löst es sich häufig einfach auf.
What Mega. The fuck?
So,
ich habe also, gerade Feuerwerk in mir, aber ich kann es ja nicht.
Schau mal, wie mir die Haare zu Berge stehen, bis zu meinen Füßen. Das ist wirklich fantastisch. Und da habe ich auch im Kleinen schon immer wieder, das empfehle ich dann auch Klienten, ich habe es auch bei mir selber schon gemacht, wenn man irgendwie das Gefühl hat, manchmal gibt es so eine Ahnung oder so eine ganz leise Stimme, die sagt, ich habe mich auch schon mal gefragt, also meine Großmutter hatte irgendwie das und das, aber über die wurde nie gesprochen, da war irgendwas. Das ist immer ganz interessant, so diese Indizien, irgendwie da irgendwas war da, aber da wurde nie, ich weiß nur, meine Mutter wollte da nicht drüber sprechen und so. Dann kann man einfach mal ausprobieren. Sagen wir mal, es geht um einen Großvater und um den ranken sich irgendwelche Legenden, aber der birgt ein Familiengeheimnis und keiner will drüber sprechen. Finde einen Platz in deinem Zuhause, wo du ein Symbol aufstellst, das diesen Großvater repräsentiert. Vielleicht gibt es ein Foto, vielleicht gibt es einen alten Ring, vielleicht ist es nur eine Kerze. Und gehe, lass es einfach da stehen und wenn du daran vorbeigehst, dann denke kurz an diesen Menschen. Und schicke ins Feld, ich sehe dich, Opa, und ich nehme dich wahr und ich will nur, dass du weißt, ich nehme dich wahr. Und dann einfach mal schauen, was passiert. Ich hatte da eine Erfahrung, eine Geschichte mit einem sehr, sehr guten Freund, der immer wieder aus dem Nichts starke Magenschmerzen hatte. Und das ist zigfach untersucht worden und es gab keine Diagnose und er war kerngesund und man konnte nicht herausfinden, warum er Magenschmerzen hatte. Und das war zu einem Zeitpunkt in meiner Ausbildung, wo es gerade um Systemik ging, um Transgeneration. Und dann und da spielte auch irgendwie immer der Großvater, der war immer so waberte immer so rum. Und dann kamen wir irgendwie darauf zu sprechen und dann sagte er, es ist interessant, weil mein Großvater ist an Magenkrebs gestorben. Und dann sage ich, weißt du was über deinen Großvater? Sagt, nee, über den wurde irgendwie nie gesprochen in der Familie. Und dann hat mir die Verena König damals, ich habe ihr das dann erzählt und die hat uns dann den Tipp gegeben, genau das zu tun. Und er hat dann einen Siegelring von diesem Großvater. Und dann haben wir genau das gemacht, haben eine Kerze aufgestellt, den Siegelring dazugelegt. Und habe gesagt, und jetzt denkst du einfach mal an deinen Großvater
und würdigst ihn.
Also ich nehme dich wahr. Und die Magenschmerzen sind nie mehr aufgetaucht. Nie mehr.
Ja, die Würdigung ist ganz... Ja. Eine wichtige Sache.
Total.
Total. Habe ich auch ein paar schöne Sachen schon erlebt. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist. Es ist ja, das ist wirklich wichtig. Und man kann sich da aber so gut einversetzen, wenn man da ein bisschen empathisch reindenkt. Natürlich wollen die Vorfahren für das, was sie geleistet haben, brauchen die ihre Würdigung. Und das ist wichtig. Und auch wenn eben viele Sachen passiert sind, muss man schauen, wie man das zumindest friedvoll anschauen kann.
Genau.
Und wie man es aushaltet, dass man es friedvoll anschaut. Und das können nur die machen, die halt jetzt im Jetzt da sind. Die Vorfahren können das ja nicht mehr machen.
Ja. Und es hat sogar, also vielleicht noch ein kleiner Ansporn,
ja.
Es hat Auswirkungen aufs komplette Familiensystem. Mhm. Also die sogenannten Cycle Breaker, die Arbeit machen in der Familie, wahrscheinlich Menschen wie du und ich, haben Auswirkungen auf alle Generationen, die danach kommen. Und laut Quantenmechanik auch auf alle Generationen, die davor da waren. Also da ist ja die Zeit, wir glauben ja nur, dass die Zeit linear ist, aber das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, da machen wir eine extra Folge nochmal. Also es lohnt sich, ein Cycle Breaker zu sein.
Mhm. Schön. Schönes Bild. Mhm. Wenn wir jetzt mit 25 Jahren, du bist 25, wir sind beide 25 und circa und sind schon lang befreundet, haben eine Beziehung. Wie wäre diese Beziehung gewesen? Von deiner Seite her, wie hättest du mich behandelt? Wie wären wir miteinander umgegangen? Und wie wäre unsere Beziehung, wenn wir jetzt uns nicht erst eine halbe Stunde kennen, sondern wenn wir jetzt eine Freundschaft haben und eine Beziehung haben, wir zwei, was ist der Unterschied? Von deiner Seite her, also ich bin jetzt neutral, aber wo ist jetzt dieser Unterschied, den du durch deine Arbeit jetzt hast in Beziehungen.
Mhm, okay.
Zu damals mit 25 oder 30, wie du magst, und wie werde ich jetzt? Oder wie ist sie jetzt, besser gesagt?
Mein 25-jähriges Ich wäre sehr, sehr unsicher gewesen, getarnt hinter einer Fassade von Extrovertiertheit, sehr laut, ein bisschen arrogant, sehr abwertend, schwer essgestört und vom autonomen Nervensystem her immer drüber. Immer drüber, immer so an der, ich will nicht sagen an der Schwelle zur Dysregulation, aber auf jeden Fall schwer drüber, sehr angepasst, dementsprechend sehr wütend. Ich hätte immer versucht, es dir recht zu machen und hätte vieles geschluckt, geschluckt, geschluckt und irgendwann wäre ich dann detoniert und wäre total ausgeflippt, mhm. weil niemand ist ohne Bedürfnisse, das gibt es nicht. Ich wäre ausgeflippt und ich hätte wahrscheinlich eine Menge unbewusste Erwartungen an dich gestellt, in der Hoffnung, dass du sie erfüllst, meine Bedürfnisse. Und hätte mich aber in Notsituationen trotzdem eher isoliert und hätte mich versteckt und hätte heimlich gegessen und wäre immer dicker geworden. Ich habe zu meinen Hochzeiten, ich bin groß, ich bin 1,81, aber ich hatte 2005 mein Kampfgewicht, da war ich dann dementsprechend 30, also ein bisschen älter, von 93,5 Kilo. Und das wäre ich gewesen. Also ich wäre ein Avatar gewesen, der nach außen hin immer gut drauf war, immer lustig, immer drüber, immer ein bisschen zu laut. Auf der Bühne eine absolute Rampensau. Und darunter wäre ich ein sehr einsames und isoliertes und verzweifeltes, ängstliches Mädchen gewesen. Und heute bin ich das alles nicht mehr und habe ganz viel Mitgefühl für diese junge Frau, die ich damals war und auch für alle meine Kindanteile. Und ich würde sagen, der allergrößte Unterschied, um mal auf einer ganz knallhart wissenschaftlichen Basis zu antworten, ist mein autonomes Nervensystem, das in einem sehr gut regulierten Zustand ist und mir erlaubt, sehr in meiner Präsenz zu sein. Und insofern tatsächlich, ich habe mein Leben lang gedacht, ich sei eine gute Zuhörerin. Das ist Quatsch, das war ich nie. Ich bin es heute, weil ich eigentlich nur zugehört habe, um schnell Lösungen anzubieten. Weil das war es auch, was ich halt als Kind entwickelt habe, Lösungen anzubieten. Ich würde gut auf meine Bedürfnisse achten. Vielleicht gäbe es Situationen, wo ich sie nicht immer so klar äußere, weil ich auch immer noch, wie gesagt, und so ist es halt, wir sind Bindungswesen, die Bindung thront über allem und wir bleiben unser Leben lang Bindungswesen. Wir sind das nicht nur als Babys, sondern auch als Erwachsene. Das heißt, für unser Unterbewusstsein ist es unbedingt notwendig, die Bindung aufrechtzuerhalten. Das heißt, es kann immer mal wieder passieren, dass auch ich so in so eine Fawn-Response falle oder halt nicht jedes Bedürfnis äußere, das ich empfinde. Ich glaube, ich wäre eine zugewandte Freundin, die aber auch tatsächlich ihre Grenzen kennt und auch mal sagt, du, an dem Wochenende wäre ich gerne alleine. Oder 20 Uhr essen gehen, bin ich raus. Mhm. Ist mir einfach zu spät.
Mhm. Ja, das ist der Unterschied.
Es gibt ganz, ganz viele Unterschiede. Also ich habe keine depressiven Episoden mehr, ich habe keine Angststörungen mehr. Ich hatte jetzt erst aktuell eine Phase in meinem Leben, wo ich eine Trennung zu verarbeiten hatte, die für mich sehr plötzlich kam. Und ich jetzt mit 50 im Grunde genommen das erste Mal so einen Prozess bewusst miterleben durfte. Und das fand ich schon ganz schön gewaltig toll, muss ich sagen. Also das heißt, diese Trennung hat natürlich in mir einen unglaublichen Schmerz ausgelöst auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich diesen Schmerz nicht weggetindert, nicht weggetrunken, nicht weggeraucht, nicht weggearbeitet, nicht wegmeditiert, sondern ich habe jede Welle geritten, die reinkam. Mhm. Das heißt, ich habe mir selber das erste Mal beim Trauern zugeschaut und wusste, das muss und soll verarbeitet werden und ich nehme mir alle Zeit, die es braucht. Und habe das wirklich fast mit Neugier beobachten können, wie so, weißt du, wie diese Trauerphasen nach Kübler-Ross, so erst totale Verleugnung, dann nein, es ist ja alles genau richtig, so wie es ist. 3 Minuten später, tiefe Verzweiflung. So, diese Phasen lösten sich ab. Aber ich habe einfach alle Emotionen fühlen können. Diese Emotionen, die ich eben bis vor 5 Jahren nicht fühlen wollte, mein Körper hat es gar nicht erlaubt, diese Emotionen zu fühlen. Also habe ich wie verzweifelt von einer Kompensationsstrategie zur nächsten gegriffen, um eben das nicht zu fühlen. Und dass das heute möglich ist, das finde ich doch schon einigermaßen genial und echt für mich ein riesiger Fortschritt. Also auch, dass ich jetzt hier nach 9 Wochen oder nach 10 Wochen so sitzen kann und dass alles fein ist und ich stabil bin und gelernt habe, diese Emotionen zu halten, das ist wirklich toll. Und das habe ich gelernt und das kann jeder lernen. Aber wir dürfen uns echt Unterstützung holen, weil das alleine zu machen, es gibt auch gar keinen Grund, das alleine zu machen. Wir waren ja als Kinder oft genug schon allein. Wir müssen das nicht mehr alleine machen.
Stimmt.
Ja.
Du hast von dem Nervensystem, sprichst du ja immer und auch zuerst einmal vom Stoffwechsel, was ich ganz spannend gefunden habe, weil beim Stoffwechsel denkt man ja oft so, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Stoffwechsel im ganzen Körper, ist das im Hirn auch? Ich muss jetzt nochmal fragen, weil das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
Also man benutzt diese Formulierung, ist nicht verstoffwechselt worden, also nicht verarbeitet worden, aber die Biochemie spielt natürlich eine große Rolle, weil sogenannter traumatischer Stress, also chronischer Hochstress, das ist dieser traumatische Stress, den wir bei Komplextrauma haben oder beobachten können, wird dann praktisch unsere Grundkonfiguration für die nächsten Lebensjahre. Das heißt, dieser hohe Stress wird unser Normal. Und chronischer Hochstress bedeutet kontinuierliche hohe Ausschüttung von Noradrenalin, Adrenalin, Cortisol. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen auf unseren ganzen Organismus, also auch hormonell betrachtet, also auf unsere ganze Biochemie. Und häufig kommen dann die ganzen schönen Botenstoffe, also allem voran natürlich Oxytocin, unser Kuschelhormon, das, was wir Frauen ausschütten, wenn wir ein Baby bekommen oder wenn wir ein Haustier kuscheln oder wenn wir einfach einen lieben Menschen in den Arm nehmen. Daran mangelt es dann häufig. Oder Endorphin. Dann häufig auch so Dopamin gesteuert, also so schnelle Kicks. Und das Problem mit Dopamin ist, dass es sich halt so schnell abnutzt. Das heißt, wir brauchen immer mehr Dopamin. Da bin ich aber keine Fachfrau dafür. Aber die Biochemie spielt natürlich eine große Rolle, klar.
Wenn du hast auf deiner Instagram-Seite, habe ich gesehen, das war auch noch schön, vielleicht kurz zum Abschluss, wenn du jetzt die Orientierung einmal verlierst und du suchst diesen Zebrastreifen, das hast du so schön beschrieben, was machst du?
Ich versuche als erstes mit meinem Körper in Kontakt zu kommen. Also wenn ich früher von meinem Körper geflohen bin, mit all diesen Empfindungen, mit dem Gefühl der Angst, mit dem Gefühl der Traurigkeit, also sprich, ich bin nach außen gegangen und habe im Außen nach etwas gesucht, was das wegmacht, zum Beispiel eine zu rauchen oder ein Glas Rotwein zu trinken.
Oder auf eine Bühne gehen.
Oder auf eine Bühne gehen, genau.
Oder lauter zu sein, wie oder, du ja, sein genau. wolltest oder sein bist.
Genau. Versuche ich heute als allererstes in Kontakt zu gehen mit dem Körper und mal einzuchecken, was ist. Und für mich das Internet ist voller Selbstregulationsübungen. Wenn ihr eine findet, die richtig gut funktioniert, bitte vergesst alle anderen 999.000, die sind völlig uninteressant. Meine Selbstregulationsübung, die fast immer funktioniert, ist mir einfach beide Hände oberhalb des Herzens hinzulegen, also praktisch unter das Schlüsselbein, oberhalb des Herzens. Und es scheint so zu sein, das ist aber nicht valide, ich habe das nur gehört, das ist Hörensagen, dass wir tatsächlich Oxytocin ausschütten, wenn wir das machen. Das hilft mir total und ich versuche mit der Aufmerksamkeit dahin zu gehen. Ich lächle, das signalisiert dem Gehirn Entspannung. Und ich rede beruhigend auf mich selber ein, während ich mit dem Körper in Kontakt bin und sage zum Beispiel, ich weiß, große Aufregung, oh, Wahnsinn, das Herz. Also ich, das habe ich neulich bei einer amerikanischen Psychologin gesehen, benenne das Trauma Brain, sagt die immer. Also es zu benennen, name it to tame it, hat mal David Treleaven gesagt. Also benenne es, um es zu zähmen. Und ich spreche es dann laut aus und sage, Wahnsinn, puh, so eine Aufregung gerade, boah, das Herz rast, ich weiß. Manchmal mache ich auch eine Selbstumarmung, auch das, da gibt es ganz viele Studien drüber, dass das hilfreich ist, weil es hat Auswirkungen auf unseren Körper, wenn wir das machen. Und wenn all das nicht funktioniert und ich merke, das System beruhigt sich nicht und Angst zum Beispiel ist ein Gefühl, das für mich immer noch echt eine ganz schöne Herausforderung ist, die Traurigkeit, die lasse ich mittlerweile gerne kommen, dann, und das ist auch eine Empfehlung, die ich hier allen geben möchte, die betroffen sind von Ängsten, Panikattacken, Angststörungen, was auch immer, wir sind Bindungswesen. Und das Erste, was uns hilft, wenn wir in so einer Not sind, ist in Verbindung zu gehen mit einem anderen Menschen. Ich weiß, das ist nicht leicht. Aber, und das Bild mag ich euch noch mitgeben, wenn ein kleines Kind, sagen wir mal, es ist 2,5 Jahre alt, das rennt und es stolpert und fällt hin, was ist das Erste, was dieses Kind tut? Es schaut sich nach der Mutter um.
Es schaut sich nach der Mutter, ja.
Und das ist unser Bindungssystem. Und das bleibt unser Leben lang erhalten. Aber wenn wir als Kinder kontinuierlich die Erfahrung machen, da ist niemand, der auf uns reagiert, dann werden wir zu Einzelkämpfern und wir isolieren uns. Und wir entwickeln die Überzeugung, es gibt niemanden, auf den ich mich verlassen kann. Es ist besser, wenn ich es alleine schaffe. Und das ist auf der einen Seite eine wundervolle Kompetenz, weil das häufig sehr kompetente Menschen dann im Alter sind, die für alles Lösungen finden. Aber wir bleiben dann in dieser Isolation. Und hier ein ganz, ganz alltagstauglicher Tipp. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand Flugangst hat. Also wenn ihr jetzt im Flieger sitzt und ihr habt Flugangst und ihr seid alleine. Versucht euch für einen kleinen Augenblick über eure Angst zu erheben und den Menschen neben euch anzusprechen und zu sagen, bitte entschuldigen Sie, ich habe wahnsinnige Flugangst. Könnten Sie sich einfach ein paar Minuten mit mir über irgendwas unterhalten, auch übers Wetter? Ich weiß, das ist nicht leicht, aber das schwierigste Mal ist immer das erste Mal. Und wenn es euch einmal gelungen ist, gelingt es euch ein zweites Mal. Ihr könnt auch, wenn ihr merkt, da baut sich eine Panikattacke auf, ruft eine Freundin oder einen Freund an. Ruft einen Menschen an, der sicher ist für euch. Und sagt, kannst du einfach da sein? Du musst nichts machen. Ich will keine Lösung, weil es gibt für eine Panikattacke keine Lösung. Man kann sie nur halten oder aushalten und nach 10 Minuten oder nach 15 Minuten ist sie vorbei. Aber es wird viel leichter, wenn wir in Verbindung gehen. Und es gibt eine Szene aus meinem Leben, da schreibe ich im Buch auch drüber. Ich hatte unterschiedliche Formen von dysregulierten Zuständen, also natürlich auch Panikattacken, aber ich hatte vor allem Ohnmachtsanfälle. Und also mein Organismus hat mich in den sogenannten Shutdown geschickt. Und ich war vor ein paar Jahren in einem Supermarkt in München und genau wie Panikattacken kamen auch diese Anfälle aus dem Nichts, ohne irgendein Ereignis, das sie gestartet hätte, aber immer in hochemotionalen Stressphasen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Ich lag vor 8 Wochen wieder nachts um 12:30 ohnmächtig vor meinem Gästeklo. So, und ich bin in diesem Supermarkt und ich merke in der Gemüseabteilung schon, irgendwas ist. Und ich denke, oh Gott, was bitte nicht. Also ich merke so, wie das System so langsam so, es kommt so ein leichter Schwindel. Und ich denke, nein, ich ziehe es durch, das schaffe ich. Ich schaffe es jetzt hier durch diesen Supermarkt. Und ich schaffe es noch 5 Meter weit. Und ein Mitarbeiter von dem Supermarkt räumt gerade die Regale ein. Es ist morgens früh, kurz nach 7. Und ich gehe zu ihm hin und ich sage, entschuldigen Sie bitte, ich habe eine Panikattacke. Ich lege mich jetzt hier auf die Erde. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Bitte rufen Sie keinen Krankenwagen, weil ich war zigmal im Krankenhaus, weil alle dachten, ich habe einen Herzinfarkt oder so. Bitte rufen Sie keinen Krankenwagen. Es ist alles, ich muss mich nur hinlegen. Und der Typ natürlich, oh Gott. Und dann habe ich mich auf die Erde gelegt Und habe gedacht, okay, das ist gut, weil dann bin ich nicht gefallen. Weil das ist ja das Gefährliche bei der Ohnmacht, das Fallen. Und lag da also, und wer schon mal ohnmächtig war, der weiß, die Muskulatur erschlafft komplett, der ganze Körper erschlafft und natürlich auch die Zungenmuskulatur. Das heißt, es fängt so ein bisschen an zu lallen. Und es war mir aber egal, ich lag da und dachte so, ach Gott sei Dank liege ich. Und so durch diesen Nebel, ich war auch noch bei Bewusstsein, durch den Nebel höre ich eine ganz ruhige Frauenstimme. Und die Frau sagt, lassen Sie mich das machen, ich kümmere mich um die Frau, mein Mann hat das auch. Und ich denke, danke Gott. Und dann hat die sich einfach 20 Minuten neben mich auf die Erde gesetzt. Und hat ganz ruhig mit mir gesprochen und hat gesagt, ich kenne das, mein Mann hat das auch. Wollen Sie einen Schluck Wasser? Ja, das wäre super. Okay, holen Sie der Frau bitte mal einen Schluck Wasser? Ja, okay. Und die war einfach 20 Minuten da und danach hat sie mich nach Hause gebracht, hat zwischendurch meinen Arbeitgeber angerufen, dass ich heute nicht arbeiten komme. Und dann habe ich mich 4 Stunden ins Bett gelegt, weil diese krassen Dysregulationen haben kosten den Körper wahnsinnig Energie. Und danach war es vorbei. Und das würde ich heute immer wieder so machen. Wenn ich merken würde, der Organismus fährt gerade hoch oder runter. Das schwerste Mal war das erste Mal, aber jetzt habe ich diese Erfahrung gemacht. Das heißt, die Synapse ist verknüpft. Ich habe es schon einmal gemacht, also kann ich es wieder machen. Also geht in Verbindung mit anderen Menschen. Das ist echt Gold wert.
Mega. Vielen Dank. Also das heißt aber auch, jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Das fängt eigentlich ganz oft, du sprichst zuerst vom Körper, dass der was macht, die Nervensystem passiert etwas und dann fängt alles an, eben in entweder sich wieder zu verbessern, wenn man daran arbeitet, aber das ist eigentlich der Anfang, oder? Der Körper und meine Nerven, die sind durcheinander oder auf dem muss ich gut schauen.
Ja, also ich habe von Verena König mal den schönen Satz gehört, der Weg zur Erleuchtung führt über das autonome Nervensystem und Frieden beginnt auch, möchte ich ergänzen, in unserem autonomen Nervensystem, weil Traumareaktionen sind Überlebensreaktionen, nämlich die 4, also die beiden bekanntesten sind Fight, Flight, die Überlebensreaktion, in der Trauma geschieht, ist Freeze, das heißt, wir frieren vor lauter Entsetzen ein. Das bedeutet in der Praxis, wir sind nicht mehr in der Lage, uns zu bewegen. Das Gehirn schaltet häufig auch das Sprachzentrum ab, wir können nicht mehr sprechen. Aber der Status des Nervensystems ist hochsympathikoton, das heißt hochgestresst. Also wir sind erstarrt und hochgestresst, also rasendes Herz und können uns nicht mehr bewegen. Und da fängt das Gehirn an abzuspalten. Also da entsteht Trauma in Freeze-Zuständen. Also Freeze ist die 3. Überlebensreaktion, der Todstellreflex. Und die 4. ist der Shutdown oder die Fawn Response. Also sprich, wir stürzen entweder, also müssen wir noch den Vagusnerv und die Polyvagaltheorie. Das ist übrigens auch eine schöne Inspiration noch, sich mal mit der Polyvagaltheorie von Stephen Porges zu beschäftigen, weil die erklärt das ganz schön am Vagusnerv, am dorsalen und am ventralen Vagus, der da eine Rolle spielt. Genau, die 4. Überlebensreaktion oder Überlebensstrategie ist dann die Fawn Response. Es ist ein Riesenthema.
Es
ist ein Riesenthema, es ist ein tolles Thema und sich dem mit Neugier zu wenden und zu nähern in kleinen Schritten und nicht den Anspruch zu haben, ich heile jetzt in 6 Monaten mein Trauma. Niemand heilt in 6 Monaten ein Trauma. Es muss vielleicht auch nicht 10 Jahre dauern, weil wir haben heute einen ganz anderen Zugang auf Wissen, als wir den noch vor 10 Jahren hatten. Es gibt so tolle Leute, es gibt tolle Podcasts, es gibt tolle YouTube-Videos. Man kann sich unglaublich viel Zeug reinziehen, um das zu begreifen. Und es ist einfach ein Weg, der sich total lohnt.
Danke. Danke, Kathi, für diesen wunderbaren Input. Wo findet man dich? Wo kann man dein Buch kaufen? Wie heißt dein Buch? Bitte sag uns das kurz. Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Also am besten, ich bin bei Instagram. Ich bin sonst auf keiner sozialen Plattform mehr, aber ich bin auf Instagram. Man kann mir über meine Internetseite schreiben, katikleff.com. Und das Buch heißt Wie ich wurde. Und das gibt es überall zu bestellen.
Ja, genau. Vielen Dank. Und kann man auch lesen sozusagen?
Man kann es lesen und man kann es auch hören. Ich würde es immer empfehlen. Das ist mal ganz interessant, weil Manchmal bekomme ich die Rückmeldung, und ich kenne das auch aus meiner Geschichte, dass, ja, dein Buch liegt auf meinem Nachttisch, aber irgendwie, ich traue mich noch nicht ran. Dann würde ich das, das ist in Ordnung. Dann lest es in einem halben Jahr. Es ist ja überhaupt, es ist ja nicht schlimm. Also es ist überhaupt kein Zeitdruck. Ich würde da schon sehr auf meine innere Stimme und auf meine Intuition vertrauen. Und sich auch Pausen zu gönnen, weil es ist schon auch schwerer Stoff. Besonders der erste Teil, wo ich viel über die Vergangenheit schreibe. Meine Mutter schreibt auch ein Kapitel in dem Buch tatsächlich über ihre Kindheit. Und es gibt es auch als Hörbuch, natürlich von mir gelesen, weil ich bin ja Sprecherin. Es wäre ja verrückt gewesen, wenn ich es nicht selber gelesen hätte.
Gar nicht.
Genau.
Cool. Und, ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Schön, dass du halt da bist. Schön, dass, man die, also, dass ich die kennen habe lernen darf. Und danke, dass du mir das alles sagst. Ich habe halt sehr, sehr viel gelernt. Ich darf sehr viel mitnehmen. Und wer mich noch in der Reflexion mit dem beschäftigen, und werde dann berichten. Aber es waren wunderbare Sachen, und danke, dass du es auch so erklärt hast, dass man es gut versteht, weil das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, und das hast du gemacht, und danke dafür, weil das Leben ein bisschen zu lernen, zu verstehen, so dass man es wirklich vom Kopf her verstehen kann, ist einfach ein Geschenk. Und das ist auch super. Danke, dass du das gemacht hast.
Danke dir von Herzen, und es hat sich doch gar nicht angefühlt, als würden wir uns erst seit einer Stunde kennen.
Ja, es war einfach wunderschön.
Ja, danke. Fand ich auch. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal.
Na, das machen wir wieder. Danke.
Dankeschön.
Danke.
Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir hoffen, ihr könnt euch von der Folge genauso viel mitnehmen wie wir. Und jetzt noch ganz kurz dranbleiben. Die Schwarz-Family stellt sich vor.
Hallo. Mein Name ist Gabriel, und ich darf mittlerweile seit über 10 Jahren im Alpenresort Schwarz arbeiten. Gemeinsam mit der Christiane und der Sabine arbeite ich dabei im Direktionsteam. Dabei versuchen wir, alle Abteilungsleiter, aber auch alle Gastgeberinnen aus allen Abteilungen zu unterstützen, aber auch zu helfen mit Weiterentwicklung für sich selbst. Den Lieblingsplatz kann ich leider nicht so leicht beantworten, weil ich eigentlich überall dort gerne bin, wo ich mit verschiedenen Menschen zu tun habe und mit den Menschen gemeinsam etwas weiterentwickeln darf.
Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt uns bitte gerne auf Social Media. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und TikTok. Wenn ihr Anregungen und Fragen habt, bitte schreibt einfach an podcast@schwarz.at, auch gerne für Themen. Und wir freuen uns immer über Bewertungen auf den Plattformen eurer Wahl. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Eure Katharina.